ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Oder drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wird Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.
Hallo liebe Hörer, wir melden uns heute mit der 42. Folge des Sportrechts-Podcasts Liebling Bossmann, seit Herbstbeginn in Kooperation mit dem Borberg Verlag. Heute begrüßen euch
Holger, hallo,
Robert, grüß dich,
und Fabian. Wir schreiben heute den 5.12.2024, es wird die letzte Folge des Jahres 2024 sein, wenn nicht noch irgendwas Unvorhergesehenes, Großes im Sportrecht dieses Jahr passiert. Folgende drei Themen möchten wir heute besprechen, nämlich erstens, dürfen Sportverbände oder Vereine Daten ihrer Mitglieder zu Werbezwecken an Werbepartner weitergeben? Das ist eine datenschutzrechtliche Frage und dazu gibt es ein relativ frisches EuGH-Urteil. Und darüber sprechen wir heute mit Sebastian Schulz, der steht neben uns. Ich stelle dich auch gleich nochmal vor, Sebastian, aber erstmal grüß dich und schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, hallo.
Dann zweites Thema ist, da geht es um Ticketplattformen und die Frage ist, sind Ticketplattformanbieter wie Viagogo und die DFL eigentlich Wettbewerber im Sinne des Wettbewerbsrechts, sodass die DFL bei wettbewerbsrechtlich zweifelhaften Ticketangeboten auf der Plattform direkt gegen den Plattformbetreiber vorgehen kann? Und das dritte Thema kommt aus dem arbeitsrechtlichen Lager, eine Entscheidung des Arbeitsgerichts Mannheim betreffend den Fußballer Livan Burcu, den ich bis dato nicht kannte. Aber das wird dann ab heute anders sein.
Das wird sich auch in Zukunft ändern.
Das wird sich, okay, werden wir sehen. Genau, das sind unsere drei Themen. Wir fangen gleich an mit dem Datenschutz. Sebastian, ich werde mal kurz deine Vita bekannt geben. Du hast in Leipzig, Prag und an der HU studiert, in Berlin, also Humboldt-Uni. Von 2012 bis 2019 hast du den Bereich Rechtspolitik und Datenschutz beim Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland, kurz BEVH, geleitet. Davor warst du unter anderem Referent für Datenschutz im Deutschen Bundestag. Du bist zertifizierter Datenschutzbeauftragter und Auditor und nicht überraschend betreust du als Anwalt im Schwerpunkt datenschutzrechtliche Mandate. Außerdem bist du, davon konnten wir uns alle bereits überzeugen, ein gern gebuchter und großartiger Redner und leitest Seminare und Netzwerke zum Datenschutzrecht. Bist Autor und Kommentator zum UWG, zum BDSG und zur DSGVO und Mitglied der Schriftleitung der Datenschutzfachzeitschrift Privacy in Germany, kurz PING. Und seit November 2019 sind wir froh, dich bei Herting Rechtsanwälte an Bord zu haben. Du bist auch Partner hier. Also herzlich willkommen. Gibt es noch irgendwas zu erwähnen, was ich vergessen habe?
Ich glaube nicht. Ich kann alles bestätigen, bis auf das Werturteil des guten Redners. Das überlasse ich anderen.
Hallo Sebastian, freut uns, dass du hier bist.
Du bist natürlich auch ausgewiesener Fußballexperte und Fußballfan.
Stimmt nicht.
Na sowas. Da bist du nicht der Erste, den wir hier im Podcast hatten. Wir haben nämlich auch unseren Kollegen Christoph Elsner schon hier gehabt, der da jetzt auch kein Hehl draus gemacht hat, dass er da nicht so tief drin ist. Aber das fanden wir vor allem deswegen besonders gut, da wir dann hier schön nüchtern, juristisch und wertungsfrei die sportrechtlichen Fragen besprechen können.
Um das einmal ganz kurz aufzugreifen. Ich war tatsächlich in meiner Jugend sehr fußballbegeistert. Ich hatte sogar ein Trikot von Alan McInerney. Welches Team?
Bayern.
Von den Bayern tatsächlich. Aber diese Faszination ist dann über die Jahre tatsächlich vollständig, will ich fast sagen, verloren gegangen.
Ja, das verstehe ich als Bayern-Fan. Aber McInally ist mir noch ein Begriff. Da gab es noch einen Serben, glaube ich, dazu. Mihailovic, die kamen gleichzeitig und wurden Mick und Mac genannt bei Bayern. Tief zurück in den 90ern. Also kommen wir mal zu diesem spannenden Fall, den ich ganz kurz anreiße und dann stelle ich aber nur noch Fragen und dann kannst du, Sebastian, ganz viel dazu sagen. Es geht um eine Entscheidung des EuGH von Anfang Oktober diesen Jahres. Und zwar geht es um die Frage der Weitergabe personenbezogener Daten durch den Königlichen Niederländischen Tennisverband an Sponsoren dieses Verbands. Und zwar ohne vorherige Zustimmung der betroffenen Mitglieder. Und die Frage ist, ob das rechtswidrig ist. Sachverhalt ist wie folgt. Dieser Verband hat unter anderem Namen, Adressen und Wohnorte seiner Mitglieder gegen Entgelt an zwei Sponsoren veräußert oder weitergegeben, darunter ein Sportartikelhändler und ein Glücksspielanbieter. Zudem wurden, glaube ich, zumindest an den Glücksspielanbietern noch für Telefonwerbezwecke Geburtsdaten, Festnetznummern, Mobiltelefonnummern und E-Mail-Adressen und die Namen der Tennisclubs übermittelt, in denen die Mitglieder da spielten. Ziel war es, dass die Sponsoren dann den Mitgliedern, ich glaube, schriftlich Angebote schicken. Und darüber haben sich mehrere Mitglieder beschwert bei der niederländischen Datenschutzbehörde und die hat darauf ein Verfahren eingeleitet, eine Geldbuße von etwas mehr als 500.000 Euro gegen den Verband verhängt. Begründung, liegt keine Einwilligung vor. Und das wird jetzt die spannende Frage sein, berechtigtes Interesse, dazu kannst du gleich noch was sagen, Sebastian, was das genau ist, berechtigtes Interesse habe auch nicht vorgelegen seitens des Verbandes. Verband hat daraufhin Klage beim Bezirksgericht Amsterdam eingereicht gegen diese Ordnungsgeld- oder Bußgeldverhängung und dieses Gericht hat dem EuGH folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt, nämlich wie der Begriff berechtigtes Interesse im Sinne der DSGVO zu verstehen ist. A. Erfasst er ausschließlich zum Gesetz gehörende gesetzliche oder in einem Gesetz festgelegte Interessen, also irgendwas, was irgendwo niedergelegt ist, gesetzlich. Oder geht es nicht darum, sondern sind rein kommerzielle Interessen unter Umständen auch als berechtigtes Interesse anzusehen? Und wenn ja, was für Umstände könnten das sein? So. Kurze Frage vorab, bevor du vielleicht kurz darstellen kannst, was der EuGH dann da eigentlich draus gemacht hat. Das ist offensichtlich ein zivilgerichtliches Verfahren. Kannst du kurz sagen, warum das vor die Zivilgerichte geht und nicht kein Verwaltungsverfahrensgang da ist?
Das muss, also Antwort, nein. Ich kann nur Vermutungen anstellen. Ich vermute, dass es einfach dem Verfahrensrecht in den Niederlanden entspricht, dass sich das Bezirksgericht in, ich meine, Amsterdam mit dieser Frage befassen sollte. Typischerweise würde man hierzulande in solchen Verfahren vor die Verwaltungsgerichte gehen und würde dort die Bußgeldbescheide vor den Verwaltungsgerichten angreifen. Möglicherweise ist das aber in den Niederlanden anders geregelt.
Okay, gut, jetzt auch nicht die wichtigste Frage, aber erzähl doch mal, was ist denn jetzt bei rausgekommen aus der EuGH-Entscheidung?
Ja, gern. Also das ist eine sehr aus unterschiedlichen Gesichtspunkten eine sehr interessante Entscheidung des EuGH. Es ist nicht die erste Entscheidung zur Auslegung von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F Datenschutzgrundverordnung zur Auslegung der von dir schon angesprochenen, Fabian, berechtigten Interessen, auf Grundlage derer verantwortliche Daten, personenbezogene Daten verarbeiten dürfen. Vielleicht ein halber Schritt zurück. Warum müssen wir uns überhaupt mit der Legitimationsfähigkeit der Datenverarbeitung befassen im Datenschutzrecht? Auch nach Maßgabe der Datenschutzgrundverordnung gilt das sogenannte Verbotsprinzip. Das heißt, es ist zunächst erst einmal alles verboten im Umgang mit personenbezogenen Daten, es sei denn, der Verantwortliche kann die Einwilligung oder aber gesetzliche Erlaubnistatbestände fruchtbar machen. Und diese Erlaubnistatbestände sind abschließend geregelt in Artikel 6 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung und enthält die Norm enthält in Buchstabe F diese sogenannte allgemeine Interessenabwägung, die besagt, dass Datenverarbeiter, ohne dass eine Einwilligung vorliegt, Daten verarbeiten dürfen, wenn sie erstens ein berechtigtes Interesse an dieser Datenverarbeitung haben, zweitens die Datenverarbeitung erforderlich ist zur Erreichung dieses berechtigten Interesses und drittens eine Abwägungsentscheidung, und daher kommt auch diese Formulierung allgemeine Abwägungsklausel, drittens eine Abwägung ergibt, dass die berechtigten Interessen des Verantwortlichen überwiegen den Interessen der betroffenen Person, eigentlich genauer formuliert, dass die widerstreitenden Ausschlussinteressen der betroffenen Person, die also gegen eine Verarbeitung streiten, nicht den Interessen des Verantwortlichen überwiegen. So ist die Abwägungsmechanik im Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F
kann
geregelt.
Kann ich kurz einhaken?
Bitte.
Also erstes Takeaway für diejenigen, die im Datenschutzrecht vielleicht nicht so tief drin sind, von den Hörern. Es bedarf also nicht immer einer Zustimmung, um personenbezogene Daten zu nutzen, sondern es kann auch zustimmungsfrei gestehen, wenn eben dieses berechtigte Interesse zu Recht besteht.
Das ist ganz richtig. Es ist ganz richtig. Das Verbotsprinzip kann durchbrochen werden durch die Einwilligung oder aber durch gesetzliche Erlaubnistatbestände. Diese allgemeine Abwägungsklausel in Buchstabe F ist nur ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand unter mehreren. Es gibt also auch etwa die Befugnis, Daten zur Erfüllung eines Vertragsverhältnisses zu verarbeiten. Das ist Buchstabe B, etwa Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verarbeitungsobliegenheiten zu verarbeiten, Buchstabe C und. Das hier und heute betrachtete EuGH-Urteil beschäftigt sich allerdings nur mit Litera F, mit der allgemeinen Interessenabwägungsklausel.
Ja, ich habe jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich eigentlich fragen wollte, nämlich die Einwilligung an sich hat ja auch einen kleinen Pferdefuß, oder?
Die Einwilligung hat nicht nur einen Pferdefuß, sie hat in der Praxis tatsächlich mehrere. Der, auf den du anspielst, Fabian, ist mutmaßlich die jederzeitige Widerrufbarkeit der Einwilligung, die durch das Gesetz so angeordnet voraussetzungslos möglich, für die Zukunft wirkend möglich ist. Das bedeutet in der Praxis, dass Verantwortliche, die Verarbeitungen auf eine Einwilligung der Betroffenen stützen wollen, letztlich immer mit dem Risiko leben müssen, dass diese Einwilligung widerrufen wird und dass jedenfalls ab Zugang des Widerrufes die Verarbeitung dann mit Wirkung für die Zukunft unrechtmäßig wird.
Was prüft der EuGH jetzt da im Einzelnen für Voraussetzungen des Bestehens eines berechtigten Interesses?
Also der EuGH schaut sich letztlich diese drei Tatbestandsvoraussetzungen an, die ich schon genannt hatte, die erfüllt sein wollen, um den Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F zur Anwendung bringen zu können. Er schaut sich zunächst die Frage an, liegt denn ein berechtigtes Interesse mit Blick auf den Vorlagefall vor? Wir erinnern uns, der Vorlagefall war dergestalt ausgestaltet, dass der niederländische Tennisverband, die Daten seiner Mitglieder an Sponsoren weitergegeben hat. Und das vorliegende Gericht, das Bezirksgericht Amsterdam, hatte dort zunächst die Frage gestellt, ob denn überhaupt ein berechtigtes Interesse an dieser Datenweitergabe bestehen könne oder aber ob solche berechtigten Interessen nur dann existieren können, wenn sie qua Gesetz festgeschrieben sind. Das heißt, anders formuliert, nur dann berechtigte Interessen angenommen werden können, wenn es eine entsprechende Norm etwa im unionalen oder im Recht der Mitgliedstaaten gibt. Das hat der EuGH mit doch erfreulicher Klarheit abgelehnt und hat gesagt, dass der Begriff der berechtigten Interessen doch sehr weit auszulegen sei, dass es jedenfalls nicht darauf ankommt, ob entsprechende Interessen auch im Gesetz niedergelegt sind, ob sie dort jedenfalls angedeutet sind. Das ist nicht entscheidend. Bei der Bestimmung der berechtigten Interessen ist ein weiter Maßstab, kann ein weiter Maßstab angelegt werden. Das heißt, es gilt das, was die Datenschützer eigentlich schon kennen, auch schon aus der Zeit vor Wirksamwerden der Grundverordnung, dass jedes ideelle, jedes rechtliche, aber auch jedes wirtschaftliche Interesse geeignet ist, als ein berechtigtes datenschutzrechtliches Interesse herzuhalten. Das ist eine positive Botschaft. Das ist aber, wie ich meine, eine Aussage, für die man den EuGH so nicht gebraucht hätte. Der zweite Punkt ist, dass sich der EuGH dann der Frage zuwendet, ob denn möglicherweise diese Datenverarbeitung hier, die Weitergabe an die Sponsoren, erforderlich war. Ja, das ist die zweite Prüfungsebene innerhalb der allgemeinen Interessenabwägungsklausel des Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F und stellt dort kommt der EuGH zu einer sehr, wie ich finde, markanten Aussage, die nach meiner Einschätzung wohl noch für Diskussionen sorgen wird. Ich hätte vermutet, dass es diese Diskussionen schon jetzt gibt. Allerdings ist das Urteil wahrscheinlich in der Breite so noch gar nicht rezipiert worden. Der EuGH sagt nämlich, dass im Rahmen der Prüfung der Erforderlichkeit, und das ist zunächst richtig, auch eruiert werden muss, ob mildere Mittel zur Verfügung stehen, den Zweck der Verarbeitung zu erreichen. Und dort stellt der EuGH einmal die Frage, und das ist so ein Stück weit auch der Pferdefuß an dieser Entscheidung, er stellt jedenfalls die Frage, oder er stellt die Behauptung auf, es wäre doch jedenfalls möglich gewesen, die betroffenen Mitglieder des Verbandes vorab zu informieren und zu fragen, Zitat, zu fragen, ob sie denn einverstanden sind mit einer entsprechenden Weitergabe an diese Sponsoren. Das ist jedenfalls mit Blick auf die Dogmatik des Artikel 6 Absatz 1, dort wo alle Erlaubnistatbestände abschließend geregelt sind, höchst fragwürdig, denn wir müssen uns vor Augen führen, dass die in Artikel 6 Absatz 1 normierten Erlaubnistatbestände gleichrangig sind. Die unterliegen keinem Stufenverhältnis, im Übrigen eine Aussage, die der EuGH auch an anderer Stelle schon bestätigt hat. Das heißt, diese Erlaubnistatbestände, sowohl die gesetzlichen als auch die Einwilligung, sind gleichrangige, gleichwertige Erlaubnistatbestände.
Sebastian?
Wenn der EuGH hier zu der Aussage kommt, naja gut, der Verantwortliche hier, der Tennisverband, hätte die Mitglieder ja fragen können, ob sie einverstanden sind mit der Datenweitergabe, dann schwingt da so ein Stück weit mit, dass doch der EuGH dort eine einwilligungsbasierte Lösung innerhalb der Abwägungsentscheidung des 6.1f prüft. Anders formuliert, wenn das richtig ist, wenn diese Interpretation richtig ist, dann müsste in Zukunft jeder Verantwortliche, der Datenverarbeitung auf diese allgemeine Interessenabwägungsklausel stützt, sich dann doch immer zunächst die Frage stellen, könnte ich denn die betroffenen Personen vorab informieren und fragen, ob sie mit der geplanten Datenverarbeitung einverstanden sind. Das kann nicht richtig sein.
Ja, genau darauf wollte ich ja auch hinaus. Und hältst du dabei auch ein Übersetzungsfehler für möglich, aber auch dann wird es ja nicht plausibler. Wenn man jetzt sagt, Fragen reicht, also milderes Mittel fragen, aber das spielt ja im Zusammenspiel mit der Einwilligung eigentlich dann überhaupt keine Rolle in dem Kontext.
Es ist nicht auszuschließen, dass es hier auch auf eine zumindest nicht ganz passgenaue Übersetzung der englischsprachigen, sagen wir, Originalfassung des Urteils zurückzuführen ist. Das müsste man sich mal anschauen. Das ist ein guter Hinweis. Allerdings trifft auch das zu, Holger, was du danach gesagt hast. Innerhalb einer Interessenabwägungsklausel oder innerhalb einer Abwägungsprüfung nach Maßgabe dieser Interessenabwägungsklausel dort die Anforderung aufzustellen, man müsste zunächst erst einmal die Betroffenen, nennen wir es, konsultieren, ist sachfremd und das ist durch das Gesetz nicht vorgesehen. Ja. Es ist nicht auszuschließen, dass der EuGH das tatsächlich so intendiert hat, wie er es dort formuliert hat. Es wäre nicht das erste Mal, dass der EuGH gerade im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Sachverhalten zu Entscheidungen kommt, die mit dem Wortlaut der Grundverordnung nicht mehr vereinbar sind.
Ja, ich glaube es tatsächlich, weil er schreibt in Randziffer 31, sagt er, weist ja nochmal darauf, in diesem Zusammenhang sind die in Artikel 6 Absatz 1 Unterabschnitt 1 Buchstabe B bis F, also ohne Einwilligung, vorgesehenen Rechtfertigungsgründe eng auslegen, da sie dazu führen können, dass eine Verarbeitung personenbezogener Daten trotz fehlender Einwilligung der betroffenen Person rechtmäßig ist. Damit sagt er ja schon, also eigentlich ist die Einwilligung das Maß aller Dinge und setzt da ja schon irgendwie so ein hierarchisches Verhältnis an und sagt, also eigentlich müsst ihr es über die Einwilligung machen und ihr müsst uns schon ganz genau erklären, warum das nicht jetzt ausnahmsweise ohne die Einwilligung möglich sein soll. Also es scheint ja schon.
Aber dogmatisch ist es doch eigentlich Quatsch, oder? Also weil ich kann ja nicht im Rahmen des berechtigten Interesses nach einem milderen Mittel suchen, dann darauf kommen, das ist eigentlich die Einwilligung, weil die Einwilligung ist ja immer milderes Mittel, oder? Es gibt Fälle, wo das nicht der Fall ist, weil dann...
Das ist eine gute Frage, zuerst auf das zu reagieren, was du gesagt hast, Fabian. Es ist dem Datenschutzrecht fremd, innerhalb einer Interessenabwägungsprüfung die Frage zu stellen, können wir die Betroffenen eigentlich befragen, vorab zur geplanten Verarbeitung befragen und einmal zu Ende gedacht, letztlich deren Einwilligung für diese Verarbeitung einzuholen. Hintergrund ist, dass diese gesetzlichen Erlaubnistatbestände einen ganz bestimmten Zweck erfüllen sollen. Sie sollen den Zweck erfüllen, dass Daten auch, und so ist es durch die Grundverordnung auch vorgegeben in Artikel 1 der Datenschutzgrundverordnung, dass Daten eben auch nutzbar gemacht werden sollen und Daten eben nicht allein von der, oder die Datenverarbeitung nicht allein von der Entscheidung der betroffenen Person abhängig gemacht werden sollen. Anders formuliert, über das Formulieren von gesetzlichen Erlaubnistatbeständen hat der Verordnungsgeber deutlich gemacht, dass diese der Einwilligung gleichrangige Funktion einnehmen sollen. Und da schlagen wir den Bogen zurück, was wir eingangs gesagt haben. Auch der EuGH hat schon in vorangegangenen Entscheidungen bestätigt, dass diese Erlaubnistatbestände in Artikel 6 Absatz 1 sowohl die Einwilligung als auch die gesetzlichen Erlaubnistatbestände gleichrangig nebeneinander stehen. Mhm. Um noch vielleicht einen Satz zu dem zu ergänzen, was du gesagt hattest, Robert, es ist mittlerweile gute Tradition in Luxemburg, die Möglichkeiten der Datenverarbeitung, soweit es geht, zurückzudrängen, eine sehr restriktive Sichtweise mit Blick auf die Zulässigkeit von Datenverarbeitungen außerhalb des Vorliegens einer Einwilligung dort an den Tag zu legen. Hintergrund ist so ein Stück weit die Überlegung dessen, was ich eingangs gesagt hatte, dass im Datenschutz das Verbotsprinzip gilt. Es ist im Grundsatz zunächst erst einmal alles verboten und all das, was von diesem Grundsatz ausnahmsweise abweicht, ist, und das ist uns Juristen nicht fremd, eng auszulegen. Also das ist schon ein Stück weit nachzuvollziehen. Gleichwohl gilt das, was wir vorher gesagt haben, die Erlaubnistatbestände haben gleichrangige Bedeutung.
Ja, nur noch kurz, weil zur Vollständigkeit, in Randziffer 32 fängt er das dann auch wieder ein und sagt, also er hat auch festgestellt, alles in dieser Meta-Plattforms-Entscheidung, dass wenn die anderen Gründe vorliegen, man dann nicht nochmal prüfen müsse, ob nicht doch noch eine Einwilligung erforderlich sei. Also da hat das auch wieder ein bisschen quasi, was du eben gesagt hast, also sie stehen doch gleichberechtigt nebeneinander, hat er eine kleine Rückausnahme wieder gemacht und offensichtlich, ja, wie er das jetzt mit Leben füllen will, das hat er ja im Prinzip wahrscheinlich an das Ausgangsgericht dann delegiert, die Frage, wie das dieses berechtigte Interesse dann auszufüllen ist.
Kommen wir mal zum nächsten Prüfungspunkt, Interessenabwägung. Wie ist denn der EuGH an dieses Thema rangegangen?
Ich hatte ja gesagt, die Interessenabwägung ist, oder innerhalb dieser Interessenabwägung ist zu prüfen, ob die widerstreitenden, die Ausschlussinteressen der betroffenen Personen, die gegen die geplante Verarbeitung gerichtet sind, den berechtigten Interessen des Verantwortlichen überwiegen. Wenn es gleichrangige Interessen sind, ein sogenanntes Non-Liquid, dann ist eine Verarbeitung zulässig. Das heißt, die Ausschlussinteressen der betroffenen Personen müssen schon gewichtiger sein als das berechtigte Interesse des Verantwortlichen. Das berechtigte Interesse war hier vielleicht nur noch ein Satz, um das abzuschließen. Das berechtigte Interesse war hier durch den EuGH nicht nur unter Verweis darauf anerkannt worden, dass es eben nicht erforderlich ist, dass entsprechende Interessen im Gesetz niedergelegt sind, sondern auch unter Verweis auf die Erwägungsgründe der Datenschutzgrundverordnung, hier insbesondere Erwägungsgrund 47, ich meine, es ist Satz 8 der DSGVO. Dort steht nämlich drin, dass die Verarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung ein berechtigtes Interesse im Sinne von 6.1f DSGVO sein kann. Also der Prüfungsschritt der berechtigten Interessen war dann hier auch relativ schnell abgehandelt worden. Die Erforderlichkeit haben wir eben ausgeführt. Und dann steigt der EuGH eigentlich nur auf einer sehr hohen Flugebene in die eigentliche Abwägungsentscheidung ein und macht dort unter anderem den Hinweis, dass das vorliegende Gericht, das sich letzten Endes dann diesem Fall jetzt wieder wird annehmen müssen, auch im Rahmen dieser selbst vorzunehmenden Abwägungsentscheidung wird differenzieren müssen hinsichtlich der Empfänger dieser Daten, die dort weitergegeben wurden durch den Tennisverband. Fabian, du hattest eingangs gesagt, diese Daten wurden an Sponsoren des Verbandes weitergegeben. Wenn man sich anschaut, welcher Art, welcher Branche diese Sponsoren entspringen, dann muss man feststellen, dass es hier zum einen, ein Sportartikelausrüster war auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Daten auch an einen Glücksspiel- und Lotteriebetreiber, wohl den größten in den Niederlanden, weitergegeben wurden.
Was ganz Böses.
Der EuGH verweist hier, und ich meine, da hat der EuGH einen Punkt, verweist hier darauf, dass mit Blick auf diese Zulässigkeit der Weitergabe an diese unterschiedlichen Empfängergruppen, hier der Sportartikelhersteller, dort der Lotterieveranstalter, der Glücksspielveranstalter, wohl differenziert werden muss. Und er macht es dogmatisch fest an der sogenannten vernünftigen Erwartung der betroffenen Personen. Diese vernünftige Erwartungshaltung der betroffenen Personen ist ein maßgeblicher Faktor, der nach der Datenschutzgrundverordnung in die allgemeine Interessenabwägung einbezogen werden muss. Und entlang dieser vernünftigen Erwartungshaltung, dieses Institutes der vernünftigen Erwartungshaltung, gibt der EuGH zu bedenken, dass es doch möglicherweise für die Betroffenen schon erwartbar, absehbar war, dass entsprechende Daten jedenfalls an einen Sportartikelhersteller weitergegeben werden. Beim Glücksspielbetreiber macht er ein großes Fragezeichen daran und er setzt noch einen drauf, indem der EuGH darauf hinweist, dass hier auch zu berücksichtigen sei, mit Blick auf die widerstreitenden Interessen der Betroffenen, zu berücksichtigen sei, dass mit der Weitergabe der personenbezogenen Daten an den Glücksspielbetreiber der Verantwortliche, hier der Tennisverband, seine Mitglieder ja der Spielsucht preisgeben würde. Also das ist also eine sehr interessante Argumentation, die sich aber meines Erachtens schon ein Stück weit hören lässt. Jedenfalls, wenn man das abstrahiert betrachtet, war es schon immer so, dass mit Blick auf die Weitergabe von personenbezogenen Daten zu Werbezwecken dieser Empfänger, der Empfänger selbst schon mal genauer angeschaut werden musste und man sich schon einmal anschauen musste, ne, ist das etwas, womit die betroffenen Personen rechnen können? Ist das ein integeres Business oder aber ist das möglicherweise ein Geschäft, das so ein Stück weit ja in Verruf geraten ist, das ein Stück weit belastet ist, was möglicherweise dann dazu führen kann, dass die Weitergabe jedenfalls an solche Empfänger als nicht mehr von der vernünftigen Erwartungshaltung der Betroffenen umfasst erachtet werden muss.
Klingt mir ein bisschen nach Schublade, ehrlich gesagt. Auch ein bisschen apodiktisch, glaube ich, vom EuGH. Frage, das ist ja, also der EuGH entscheidet ja nicht abschließend, sondern das geht ja wieder zurück an die Ausgangsinstanz, damit die Ausgangsinstanz dann im Lichte der Auffassung des EuGH schlauer gemacht den Fall entscheiden kann und unter anderem dann eben auch Sachverhaltsmomente mit berücksichtigt, wie dann gegebenenfalls die Frage, ob jetzt der konkrete Glücksspielanbieter oder das konkrete Glücksspiel, was dort betrieben wird, ob das tatsächlich Suchtcharakter hat oder nicht, weil sonst finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen...
Ja, muss ich ein bisschen widersprechen.
Ich auch.
Ja, weil, in einem Graduell ist es schon ein Riesenunterschied, weil Glücksspiel ist hochreguliert und da ist es ja auch so, dass es unter anderem auch gesperrte Spieler gibt. Und insofern ist es schon ein besonderer Bereich. Und gerade wegen der hohen Regulierung ist ja auch Marketing noch mal schwieriger für die Glücksspielanbieter. Und insofern ist es schon ja, ein Riesenunterschied, finde ich. Und Schublade, ja, natürlich könnte man da sozusagen eine granularere Begründung noch finden, die mir jetzt spontan auch nicht einfällt, aber es ist schon...
Okay, aber das ist ja nicht Sache des EuGH, da jetzt so tief einzusteigen, sondern das wäre
im Rahmen der Erwägung.
Und wir lieben doch Schubladen als Juristen. Ich habe gerade gesagt, eigentlich eine tolle Entscheidung für die Juristerei und für die Praktiker, einfach es schreit ja danach nach einer salomonischen differenzierenden Betrachtung, dass sie sagen, also Sportartikelhersteller ist nah, damit kann auch der Kunde, das Mitglied rechnen, dass dort vielleicht seine Daten verwendet werden. Auf der anderen Seite klares Nein im Hinblick auf Glücksspiel, weil eine ganz andere Kategorie von Datenverarbeitung und Ansprechung der Mitglieder. Insofern finde ich es eigentlich...
Ein klares Nein ist es jetzt eigentlich nicht, ne? Sondern es ist ja sozusagen eher ein zu Bedenken geben, dass es da Unterschiede geben kann.
Es ist kein klares Nein und es wird auch in der jetzt anstehenden Entscheidung des Bezirksgerichtes möglicherweise nur eine Einzelfallentscheidung bleiben. Das heißt, diese möglicherweise aus dem Urteil herauszulesende apodiktische Ablehnung der Befugnis der Weitergabe von personenbezogenen Daten zu Werbezwecken auch eines Glücksspielanbieters, die würde ich dort nicht herauslesen. Was man dort herauslesen wird können und auch herauslesen wird müssen, ist das, was wir schon angesprochen hatten, dass mit Blick auf die Weitergabe von personenbezogenen Daten für Werbezwecke Dritter schon die Empfänger genauer betrachtet werden müssen und möglicherweise auch eine Differenzierung wird angebracht sein.
Ich habe da noch eine ganz andere Frage in die Richtung, berechtigte Erwartungen oder vernünftige Erwartungen. Sachverhaltsergänzung, der Tennisverband, der hier klagt, der ist ein Dachverband. Und diesem Dachverband unterfallen die ganzen Tennisclubs, die dort Mitglieder sind. Die Tennisclubs wiederum haben ihre Spieler als Mitglieder, die dann automatisch auch Mitglieder in dem Dachverband sind. Deswegen kommt überhaupt diese Konstellation zustande. Macht es einen Unterschied im Hinblick auf die vernünftigen Erwartungen, ob der Dachverband diese Daten weitergibt zu Werbezwecken oder ob es mein eigener Tennisclub ist, der mir ja viel näher ist als dieser abstrakte Verband?
Ja, das kann einen Unterschied machen. Ob das im vorliegenden Fall einen Unterschied macht, das vermag ich nicht einzuschätzen, weil mir die Mechanik nicht bekannt ist, wie eine entsprechende Begründung der Mitgliedschaft einzelner Personen bei dem hier Tennisverband letztlich ausgestaltet ist in den Niederlanden. Wenn es so ist, dass das ein bekannter, allseits allgemein bekannter Mechanismus ist, dass man mit der Begründung einer Mitgliedschaft bei seinem örtlichen Tennisclub zugleich auch Mitglied beim nationalen Tennisverband wird, dann würde ich diese Differenzierung hier als jedenfalls nicht so gewichtig erachten. Du hast aber einen Punkt, Fabian. Der Grundsatz ist hier, je weiter, um es einmal untechnisch zu formulieren, je weiter der Verantwortliche der Daten in dem Fall weitergibt an einen Dritten, von der betroffenen Person weg ist, ja, je weniger aktiv und je weniger eng möglicherweise auch die vertragliche Beziehung zwischen einer betroffenen Person und dem Verantwortlichen ausgestaltet ist, umso, sagen wir einmal, höher ist der Begründungsaufwand dieses Verantwortlichen, diese Daten dann nutzen zu dürfen, hier auch im Wege der Weitergabe für Werbezwecke Dritter.
Das Ganze erinnert mich schwer an unseren Fall Stuttgart. Vom VfB Stuttgart, ja, Folge 7, Weitergabe von personenbezogenen Daten, nicht nur von Mitgliedern, sondern auch von Forenteilnehmern zum Zwecke von Marketingmaßnahmen.
Mhm. Tolle Folge, nochmal reinhören mit Stefan, ja. Brink.
Dann ist mir noch was aufgefallen, es gibt ja, wie ich noch in dunkler Erinnerung habe, den Grundsatz der Datensparsamkeit. Inwieweit spielt eine Rolle, dass hier im vorliegenden Fall, das fand ich ganz beachtlich, doch eine ganze Masse an Daten weitergegeben wurde, also unter anderem auch Telefonnummer zum Zwecke einer recht zweifelhaften Telefonmarketingaktion?
Recht zweifelhaft, jedenfalls nach den Maßstäben, die hierzulande gelten. In den Niederlanden, also vielleicht um das abzubinden, hierzulande sind Maßnahmen der Telefonwerbung nur nach der vorherigen ausdrücklichen Einwilligung der Angerufenen zulässig, jedenfalls im B2C-Bereich, über den wir hier sprechen. In den Niederlanden ist es möglicherweise anders oder ist es wohl anders ausgestaltet. Dort hat der nationale Gesetzgeber von der Ausgestaltungsmöglichkeit, die ihm durch Artikel 13 der E-Privacy-Richtlinie gegeben wird, Gebrauch gemacht und hat dort offensichtlich eine Opt-out-Möglichkeit oder ein Opt-out-Modell etabliert im nationalen Recht, so dass jedenfalls die Weitergabe der Telefonnummer jedenfalls nicht vor diesem Hintergrund wird scheitern müssen. Was selbstverständlich nicht erforderlich ist, Stichwort Datenminimierung, ist die Weitergabe der E-Mail-Adresse. Denn die E-Mail-Adresse ist erstens nicht erforderlich für eine postalische Werbeaktion, zweitens nicht erforderlich für eine telefonische Marketingaktion und drittens, und das ist der Unterschied zur Zulässigkeit der werblichen Ansprache per Telefon, ist auch, und das ist recht klar, auch in den Niederlanden die Zulässigkeit der werblichen Ansprache per E-Mail, heißt per elektronischer Post, so ausgestaltet, dass es dafür der Einwilligung der Inhaber der E-Mail-Adresse braucht, vorbehaltlich eines etwa existierenden Bestandskundenprivileges, wie wir es in 7.3 UWG kennen. Das heißt, hier hat der Artikel 13, die Privacy-Richtlinie, eine voll harmonisierende Wirkung, mit der Folge, dass Mitgliedstaaten keinen Gestaltungsspielraum haben, bezogen auf die Zulässigkeit der werblichen Ansprache per E-Mail. Und aus dieser Gesamtschau wird man sagen müssen, dass jedenfalls die Weitergabe der E-Mail-Adresse für Werbezwecke dieser Dritten nicht erforderlich war und deswegen unzulässig.
Und das ist alles datenschutzrechtlich geprägt, nicht jetzt lauterkeitsrechtlich, weil was da noch dazu kommt.
Das ist sowohl als auch, das ist datenschutzrechtlich geprägt, als auch lauterkeitsrechtlich. Stichwort ist hier die Wechselwirkung zwischen Lauterkeitsrecht auf der einen Seite und Datenschutzrecht auf der anderen Seite. In einem Satz zusammengefasst, und das ist auch eine Position, die hierzulande von den Aufsichtsbehörden wiederkehrend vertreten wird, besagt diese Wechselwirkung, dass eine Datenverarbeitung dann nicht rechtmäßig sein kann, wenn sie datenschutzrechtlich nicht rechtmäßig sein kann, wenn sie schon lauterkeitsrechtlich nicht zulässig ist. Und das ist eine Mechanik, die wird zuweilen von den Aufsichtsbehörden etwas holzschnittartig vertreten. Da ist aber was dran. Da ist aber was dran. Und jedenfalls vor dem Hintergrund wird man die Weitergabe der E-Mail-Adresse der betroffenen Person an die werbenden Organisationen als unrechtmäßig erachten müssen.
Ja, vielen Dank, Sebastian. Ich würde es einmal ganz kurz zusammenfassen, welche Learnings wir mitnehmen. Also nach dem, was wir der EuGH-Entscheidung entnehmen. Erstens, wirtschaftliche Zwecke können berechtigtes Interesse sein. Also nicht die Einwilligung ist das Maß aller Dinge. Zweitens, ich lege es mal so einfach jetzt, die Fabian Reinholds Auslegung. Vorabinformation der Mitglieder kann im Rahmen der Interessenabwägung hilfreich sein. Also Vorabinformation. Einwilligung hin oder her. Und die Empfänger der Weitergabe, also an wen geht das eigentlich dann zu Werbezwecken und deren Nutzung spielt auch eine Rolle.
Das ist fast gut zusammengefasst, lieber Fabian. Du hast ja durch die Hintertür letztlich noch die letzte interessante dogmatische Frage noch einmal aufgeworfen, nämlich die, inwieweit, ob und wenn ja, inwieweit das Erfüllen von gesetzlichen Informationspflichten positiv heißt zugunsten des Verantwortlichen im Rahmen einer allgemeinen Interessenabwägung einfließen kann. Die Aufsichtsbehörden jedenfalls hierzulande vertreten dort die Auffassung, dass der Verantwortliche daraus keinen Honig saugen kann. Das heißt, dass allein die Erfüllung von gesetzlich verpflichtenden Informationspflichten nicht als positives Moment in die Interessenabwägung mit einbezogen werden kann. Ich persönlich sehe das aber so wie du. Ich persönlich bin schon der Meinung, dass über das Herstellen von Transparenz, möglicherweise auch das Herstellen von überobligatorischer Transparenz, geeignet ist, sagen wir, diese Erwartungshaltung ein Stück weit zu innervieren und auszugestalten, auszuformen. Das ist eine Position, die von den Behörden tatsächlich auch mal so vertreten wurde. Im Laufe der Zeit ist die Datenschutzkonferenz von dieser, wie ich finde, sehr progressiven Sichtweise leider wieder abgerückt.
Stichwort, Stichwort Behörden. Wenn man so liest, wird das EuGH-Urteil immer als erfreuliche Klarstellung bezeichnet und hilfreich für die Praxis. Hilft es wirklich für die Praxis? Wie siehst du das?
Also es ist wie so oft leider mit Blick auf Entscheidungen aus Luxemburg zum Datenschutzrecht, dass auch diese Entscheidung alles ist, nur nicht hilfreich für die Praxis. Es sind viele Fragen adressiert. Es sind durchaus auch Klarstellungen vorgenommen worden.
Aber die schon klar waren.
Wir hatten eingangs über die Einordnung oder die Beschreibung der berechtigten Interessen gesprochen und die klare Aussage, zu begrüßende klare Aussage des EuGH, dass solche berechtigten Interessen eben nicht erst dann bestehen, wenn sie im Gesetz festgeschrieben sind. Aber Holger, du hast recht, dafür brauchen wir Luxemburg nicht. Mit Blick auf die einzelnen Abwägungskriterien und die einzelnen Elemente, die im Rahmen der allgemeinen Abwägungsentscheidung nach 6.1f zu berücksichtigen sind, die der EuGH ja auch nur anteasert in seiner Entscheidung, bleiben alle Fragen offen. Phrase, aber an der Stelle ist es abermals so. Und wir werden jetzt sehen, was das Bezirksgericht Amsterdam aus dieser Entscheidung machen wird. Ich glaube, dass diese Entscheidung keinen nachhaltigen Einfluss auf die Auslegung von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F haben wird. Insbesondere die eigentlich neuralgischste Frage in dieser Entscheidung, ob tatsächlich im Rahmen der Erforderlichkeit zunächst zu prüfen ist, ob man die Betroffenen doch hätte fragen können, ob sie einverstanden sind mit ihrer Datenverarbeitung, wird sich, glaube ich, auch in der Rechtsprechung hierzulande nicht durchsetzen.
Hm. Ja, super. Die letzte Schleife hat auch meine Frage obsolet gemacht, was wir denn für Learnings aus der Entscheidung mitnehmen. Dann ist es doch gar nicht so viel, aber vielleicht sorgt es ja für ein bisschen Sensibilisierung im Sportbereich, im Sportverbandsbereich, im Hinblick auf Umgang mit Mitgliederdaten. Vielen Dank, Sebastian.
Sehr gerne.
Danke dir.
Danke, Sebastian, und auch also für deinen Besuch und deinen wertvollen Input. Du hast mich vor Jahren mal im Datenschutzrecht fortgebildet und ich habe festgestellt, es ist doch noch einiges hängen geblieben. Wenn ich deine Stimme höre, muss ich immer an die Veranstaltung damals denken. Also herzlichen Dank.
Sehr schön, sehr schön. Hat Spaß gemacht. Danke euch.
Super. Kommen wir zum nächsten Thema. Da geht es um den Ticketmarkt oder auch den Ticket-Zweitmarkt. Ein Spannungsfeld, das seit vielen Jahren gerichtlich beackert wird durch Ticket-Plattform-Anbieter verschiedener Art und von seitens auf der anderen Seite der DFL oder auch namhaften Bundesliga-Vereinen. Ich hatte mich mit dem Thema früher mal ein bisschen mehr beschäftigt, da ist aber jetzt auch schon vieles verschütt gegangen. Ich habe nur in Erinnerung, dass es da sehr viel Instanzgerichtsrechtsprechung gibt und nun gibt es auch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs dazu und da würde ich gerne Robert dir das Wort erteilen, mal uns zu erzählen, was da eigentlich Gegenstand dieser Entscheidung war und Hintergrund.
Genau, gerne. Ja, nochmal der Hinweis, du hast es schon gesagt, wir hatten das in unserer Liebling-Bossmann-Folge Winter is Coming. Da hatten wir uns schon mal befasst mit der Entscheidung des Landgerichts München damals in erster Instanz. Dort hatte der FC Bayern München geklagt gegen das Ticketportal Viagogo. Und das ist jetzt auch wiederum Gegenstand der aktuellen Entscheidung vom November 2024 vom BGH. Konstellation.
Ganz kurz, war aber ein anderer Verfahrensgang.
War ein anderer Verfahrensgang. Genau. Ich glaube, damals sogar auch im gab ein Versäumnisurteil, war das, glaube ich, sogar, das wurde dann irgendwann nochmal bestätigt. Hatte ähnliche Ausgangssituation. Das Ticketportal ist bekannt. Hatte die DFL geklagt, das ist der entscheidende Unterschied auch zu dem anderen Verfahren, Kläger war dort immer FC Bayern München, hat auch eine gewisse Relevanz für den Sachverhalt und die Entscheidung des BGH, aber jetzt hier tatsächlich DFL-Kläger gegen Viagogo, die eben über ihre Plattform Ticketverkäufe ermöglicht zu spielen, unter anderem eben auch von Vereinen der DFL, die dort von Kunden dann erworben werden können. Und eben auch dort mit der Besonderheit, die auch in einem damaligen Verfahren schon Gegenstand war, der sogenannten Leerverkäufe, sprich, dass dort Tickets aktiv angekündigt, beworben und zum Verkauf angeboten werden zu einem Zeitpunkt, wo die Tickets noch gar nicht in den offiziellen Verkauf durch die Vereine gegangen sind für die konkreten Partien.
Gab auch, glaube ich, eine Entscheidung vom Landgericht Hamburg dazu.
Gab es auch, genau.
2018 oder 2019.
Ja,
oder
so. Und 2023 sogar auch schon nochmal also Dezember 2020 LG München zu diesen, wo immer wieder auch in unterschiedlichen Konstellationen Leerverkäufe ein Thema waren, auch ein bisschen verleitend zum Vertragsbruch. Darüber hattest du damals in unserer Folge ausführlicher gesprochen. Gern nochmal reinhören. Und auch LG Hamburg. Und unter anderem daran störte sich die DFL eben, dass diese Leerverkäufe aktiv beworben werden. Zudem störte sich, kritisierte die DFL auch weitere irreführende Angaben. Da wurden Erklärungen und Garantien zu Verfügbarkeiten der Tickets aufgestellt, die so gar nicht haltbar sind. Und schließlich störte sich die DFL auch an vermeintlichen Mängeln im Impressum der Plattform, die ja ihren Sitz in der Schweiz hat.
Kann ich eine kurze Frage stellen zum Sachverhalt, Robert? Die Ticketplattform Viagogo, ich nehme mal an, die meisten kennen die. Aber vielleicht ist es ja nicht ganz unwichtig. Die Tickets, die dort verkauft werden, verkaufen Dritte auf der Plattform oder verkauft Viagogo auch eigene Selbsttickets im eigenen Namen?
Das war ein Teil der streitigen Auseinandersetzung. Zumindest ist es der DFL nicht gelungen, klar zu belegen und zu Beweis zu stellen, dass eben auch die Plattform selbst Tickets anbietet. Das Treten dort in den AGB findet sich, das war einer der wenigen Hinweise zum Thema, handelt es sich vielleicht nicht auch dass die Verkäuferplattform auch selbst die Tickets anbietet. Es treten dort, ich glaube, sie heißen Seller Teams, finden sich in den AGB. Da hat Viagogo das bestritten, hat gesagt, nee, das sind veraltete AGBs, diese Konstellation gibt's in der Form nicht mehr. So, dass der BGH davon ausgehen musste, dass zumindest nicht erfolgreich unter Beweis gestellt werden konnte, dass auch die Plattform selbst Tickets anbietet, sondern dass dort Dritte auf der Plattform mit Kunden Vertragsabschlüsse durchführen, ohne dass der BGH jetzt Viagogo als Anbieter von Tickets selbst ansehen konnte und musste. Und das führte auch gleich zu der entscheidenden rechtlichen Frage, mit der sich, wir haben noch Themen der örtlichen Zuständigkeit, weil eben es ein Schweizer Unternehmen ist. Aber da sich hier die Plattform ausdrücklich auch auf Deutsch und an den deutschen Käuferkreis richtete, war die örtliche Zuständigkeit dann ohne weiteres gegeben. So dass sich die entscheidende Frage stellte und was auch bestritten wurde, ob denn überhaupt für Ansprüche aus dem UWG auf Unterlassung, es waren eben 5 an der Zahl Unterlassungsansprüche, die sich primär ableiteten aus dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, ob hier überhaupt ein konkretes Wettbewerbsverhältnis besteht zwischen Viagogo, der Plattform, und der DFL, eben aus den Gründen, die wir eben besprochen haben, dass die Plattform selbst gar keine Tickets anbietet. So zumindest die Tatsachenannahme, mit der BGH arbeiten musste. Das OLG München hatte die Klage eben aus diesem Grund abgelehnt und hat gesagt, hier gibt es kein konkretes Wettbewerbsverhältnis, weil es gibt keine Substituierbarkeit der Produkte. Die Plattform bietet keine Tickets an.
Kannst du kurz erklären, was ein Wettbewerbsverhältnis in diesem Sinne charakterisiert?
Ja, es gibt unterschiedliche, also zum einen eigentlich, so war die zumindest auch meine Wahrnehmung der letzten Jahre, eigentlich eine relativ großzügig auszulegende Annahme, dass dort zwei Marktteilnehmer in einem Wettbewerb über Produkte oder Dienstleistungen stehen, sodass eine Art Wechselwirkung besteht, dass der Verkauf des einen oder das Angebot der Dienstleistung des einen Auswirkungen hat auf den anderen. Und das hat das OLG München hier relativ eng ausgelegt und hat gesagt, also wir sehen hier nicht die Substituierbarkeit der Produkte, weil eben kein unmittelbares Angebot von Tickets. Und das hat der BGH jetzt gesagt, ja, es stimmt, es besteht kein konkretes Wettbewerbsverhältnis, eben, dass die müssen auch nicht auf der gleichen Stufe sein, aber es seien auch nicht die gleichen Produkte oder Dienstleistungen, weil Viagogo hier sich quasi als neutraler Vermittler darstellen könne. Aber der BGH hat trotzdem gesagt, es sei jedoch ausnahmsweise doch ein konkretes Wettbewerbsverhältnis zumindest zu überprüfen. Auch hier ist es wiederum so, dass das Verfahren zurückverwiesen wurde. Das ist keine abschließende Entscheidung. Aber hier sei schon zu überprüfen, ob nicht eine Wechselwirkung in der Gestalt stattfindet, dass eben die Förderung des Wettbewerbs durch die Plattform, insbesondere in Kombination mit diesem relativ aggressiven Werbeverhalten und den Garantieversprechen, nicht zum Nachteil der DFL erfolge und sich nachteilig auf den Wettbewerb und die Verkaufsmöglichkeiten der DFL auswirke. Und darin liege dann eben doch ein konkretes Wettbewerbsverhältnis, was zumindest durch das OLG zu überprüfen sei.
Du hast gerade gesagt, Förderung des Wettbewerbs. Damit meinst du diese mittelbare Wettbewerbsverletzung, also wo sozusagen der nicht im Wettbewerb stehende Anbieter den Wettbewerb anderer fördert. Also das wäre hier in dem Fall die Verkäufer, die über die Plattform Tickets anbieten. Da leistet die Plattform ja sozusagen ihren Beitrag dazu, indem es sie nämlich überhaupt gibt.
Ja, nicht ganz. Das wär quasi so die aktive Förderung von Drittanbietern quasi.
Ja, genau.
Das nahm der BGH hier nicht an. Da hat er gesagt, nee, da sei die Revision nicht erfolgreich, da sei das OLG-Urteil zu bestätigen. Das liege nicht vor, weil die tatsächlich hier nicht die Förderung eines fremden Wettbewerbs in der Form festgestellt werden könnte, sondern hier stellt er darauf ab, dass das konkrete Wettbewerbsverhältnis sich auch daraus ableiten könnte, dass, um das zitiere ich Ihnen, damit ich das nichts Falsches sage, dass für die Begründung des Wettbewerbsverhältnisses eben hier die notwendige Wechselwirkung durch die mit der Klage beanstandeten Werbeaussagen begründet wird, die Beklagte auf ihrer Internetplattform zum Zuge des Verkaufsvorgangs von Eintrittskarten getätigt hat, weil hierdurch der geschäftsschädigende Eindruck entstehen könnte, die Klägerin bevorzuge einen Vertriebskanal. Das war das, wo der konkrete Ansatz herkam, also dass vermeintlich hier Tickets in Klammern Leerverkäufe schon beworben wurden zu einem Zeitpunkt, wo die Vereine das noch gar nicht ermöglichten und das schädige ein bisschen so die Reputation der Vereine und der DFL, der Klägerin, also, weil hier Vertriebskanäle eröffnet würden, die tatsächlich gar nicht bestehen. Und das heißt dann ja im Umkehrschluss, alle anderen, die dann über die Seite des Vereins da ihre Tickets kaufen, würden irgendwie in irgendeiner Form benachteiligt. Das setzte dann quasi das begründete das konkrete Wettbewerbsverhältnis zwischen Viagogo und der DFL als Ticket, offizieller Ticketverkäufer.
Aber ich finde den Ansatz irgendwie plausibler im Rahmen des Lauterkeitsrechts. Also ich weiß immer noch nicht, warum OLG und BGH versuchen, dieses weite Verständnis des Wettbewerbsverhältnisses einzugrenzen auf diese Substituierbarkeit oder Beeinträchtigungsfälle. Und ich kann mich erinnern, hat es gereicht, dass es sich irgendwie auswirkt auf sozusagen die Produkte oder Dienstleistungen des anderen Marktteilnehmers, dass man ein Wettbewerbsverhältnis begründet. Und ich verstehe immer noch nicht, was mit dieser Einengung bezweckt ist. Aber das ist ja genau das, wenn ich es richtig verstehe, um solche Fälle eben da rauszunehmen dann.
Also wenn sich jemand aufgrund einer konkreten Handlung, zum Beispiel Werbung, aber dann vielleicht eben auch ein Plattformbetrieb ausnahmsweise einmal in den Wettbewerb mit jemand anderem setzt, ja.
Also es kann auch erstmalig durch eine konkrete Werbung dann erfolgen. Also das muss vorher, wie gesagt, der Klassiker ist halt die Austauschbarkeit, der auf einer, im Idealfall noch im horizontalen Verhältnis auf derselben Marktstufe, auch das ist nicht zwingend erforderlich.
Aber da geht's ja eher um den relevanten Markt dann. Um die Eingrenzung, auf welchem Markt man tätig ist. Aber Wettbewerbsverhältnis ist ja noch übergeordnet.
Es gibt halt mehrere Aspekte, die dazu führen können. Aber eben, wichtig war hier, es gab keinen substituierten Wettbewerb, also ein Kriterium. Es war auch keine Förderung fremder wettbewerblichen Interessen. Aber eben durch diese konkrete Gestaltung der Werbung, die zum Nachteil, aus Sicht des BGH, zum Nachteil der DFL erfolgte, wurde dadurch ein konkretes Wettbewerbsverhältnis
spätestens auch.
Ja, es hat er nochmal ausdifferenziert und mit den Vorgaben jetzt im Prinzip, wie gesagt, noch nicht festgestellt, sondern die zu überprüfenden Kriterien muss das OLG München jetzt nochmal ausfüllen mit Leben wiederum.
Mhm. Und vielleicht noch kurzer Nachtrag, das mittelbare Wettbewerbsverhältnis, also die Förderung fremden Wettbewerbs, scheiterte daran, dass jedenfalls die Klägerseite nicht nachweisen konnte, dass die Verkäufer auf der Plattform unternehmerisch handeln oder gewerblich handeln, sondern nur privat. Weil dann wird ja kein Wettbewerb, also dann wird ja kein Wettbewerb gefördert, weil die Privaten zwar Schutzgut des Wettbewerbsrechts sind, aber sie sind keine Marktteilnehmer.
Ja, und es wurde auch für die Annahme eines Wettbewerbsverhältnisses vielmehr erforderlich, dass die von den Parteien angebotenen Waren oder Dienstleistungen einen wettbewerblichen Bezug zueinander aufweisen. Auch diesen Bezug hat er irgendwie da in der Form nicht gesehen. Also es wird viel, viel Darlegungs- und Beweislast blieb hier blieb ein bisschen offen. Also auch die Frage, ob man nicht doch hätte auch Viagogo als Verkäufer der Tickets irgendwie darstellen können. Da ist anscheinend in der war es vielleicht auch nicht möglich, weil es faktisch vielleicht auch einfach nicht so ist. Auf jeden Fall ist das nicht gelungen und das hätte dann sicherlich das Thema noch ein bisschen leichter gemacht, wenn man sie in diese Position drückt, weil sie ja doch sehr, sehr offensiv und sich sehr als originärer Inhaber der Tickets dort auch immer
gerieren.
Darstellen und gerieren. Deswegen dieser Versuch lag natürlich nahe, dass man das probiert, um nicht eben gerade die Gefahr zu laufen, hier aus dem konkreten Wettbewerbsverhältnis rauszufliegen, weil die Plattform die Hände hebt und sagt, ich biete hier nur die Plattform und mische mich ja gar nicht in euren Wettbewerb ein, sah der BGH eben ein bisschen anders durch diese konkreten Werbemaßnahmen, die hier eben genutzt wurden.
Okay, nicht uninteressant, finde ich. Also, weil da würden mir auch andere Plattformen einfallen, wie zum Beispiel Groupon, wo du Gutscheine erwerben kannst und dann sich auch die Frage stellt, ob die Veranstalter, für deren Veranstaltung du dort Gutscheine erwerben kannst, ob die im Wettbewerbsverhältnis mit der Plattform stehen.
Mhm. Ja, die ganzen Folgefragen, also sprich die Unterlassungsanträge selbst, also die sind da jetzt gar nicht groß behandelt worden, die werden jetzt halt eben nach der Zurückverweisung vom durch das OLG entschieden. Nur ein Antrag hat das den BGH als unzulässig angesehen. Da ging es um die Umsetzung von Vorgaben im Impressum und inwiefern dort eine E-Mail-Adresse vorgehalten werden muss. Da hat der BGH auch nochmal in relativer Klarheit gesagt, weil der Unterlassungsantrag, der stammte ursprünglich vom LG München in der ersten Instanz, den hatte sich dann aber die Klägerin zu eigen gemacht und weil der den gesetzlichen Wortlaut nur wiederholt, sei er aufgrund dessen allein zu unzulässig, weil das eben das mit Leben auszufüllen und die Vollstreckbarkeit dann irgendwie dem Gerichtsvollzieher überhilft und das erfüllt nicht die Bestimmtheitsanforderung eines Unterlassungsantrags. Ist auch nochmal, auch nichts Neues, aber auch nochmal.
Das war jetzt für die Juristen, aber das sind jetzt hier prozessuale Feinheiten.
Weil die Gefahr läuft man schnell, dass wenn man ein bisschen unsicher ist, wie man Unterlassungsanträge formuliert, sagt man, ach, orientiere ich mich doch einfach am Gesetz, kann ich ja nicht so viel falsch machen, ist halt eben ein gefährliches Unterfangen, wenn man das nicht noch durch insbesondere Zusätze oder sowas in der Antragsform ein bisschen konkretisiert, könnte das unzulässig sein.
Ja, das kennen wir alle aus der Praxis, diese Fallstricke.
Zu den Leerverkäufen. Haben da eigentlich schon die Nutzer der Plattform Ansprüche dann oder ist es kein Garantieversprechen, sondern die werben nur damit? Erstmal.
Das ist ein komplett weites und anderes Thema.
Ja. Nein, doch, du hast einen Anspruch, wenn du einen Kaufvertrag schließt über die Plattform.
Ja,
aber die Tickets sind noch gar nicht da.
Ja, genau, aber das ist doch der Punkt. Ich meine, was macht denn Viagogo dann?
Wenn das Ticket nicht kommt.
Ja, wenn das Ticket nicht kommt.
Schadensersatz.
Ja.
Aber der Kaufvertrag ist geschlossen.
Apropos, was mir heute passiert ist, Adidas hat mir geschrieben, ihre Bestellung der Laufschuhe wurde storniert. Also es erinnert mich gerade dran.
Ja, sorry, wollte ich dir noch sagen, habe ich gemacht. Ich dachte, du hast genug.
Wie kann denn das sein? Das ist doch ganz ehrlich. Das ist eine Gattungsschuld, die müssen wir durch die Schuhe liefern. Aber es ist auch wieder ein anderes.
Okay, also
kannst
du gleich mal eine Akte anlegen.
Kannst einen Termin buchen bei mir dann.
Ich war so enttäuscht, auch von dieser Art. Ja, kein Grund genannt, nix.
Naja. Okay, also es geht runter und drüber vor Weihnachten im Handel. Kommen. Vielen Dank, Robert.
Ja, danke.
Ich glaube, Fragen haben wir keine mehr, oder?
Nö,
war... abschließend. Dann, Holger, erzähl du uns doch bitte was über den Rechtsstreit zwischen Livan Burcu
ja.
und dem SV Sandhausen, ausgetragen vor dem Arbeitsgericht Mannheim.
Ja, ich darf heute mal Sport-Arbeitsrecht machen wieder.
Hatten wir lange nicht mehr.
Ja, Livan Burcu ist ein 20-jähriges Offensivtalent, links außen, der im Juli 2024, also in der Sommertransferperiode, vom SV Sandhausen zum Bundesligisten, 1. FC Union, wechselte.
Und ganz kurz, bevor du weitermachst, ich weiß übrigens ganz, oder möchte erklären, warum du gerade auf diesen Fall so abgefahren bist. Naja, ein Unionsspieler.
Ja, das war purer Zufall.
Und Mannheim, deine Heimatstadt.
Ja, ja, okay, die Verbindung ist natürlich speziell. Aber ja, also in der Spurt ist das Urteil zum Glück abgedruckt und insofern passt es ganz gut. Mhm. Zumindest wurde Burcu dann von Union Berlin direkt für die Saison, für die laufende Saison 2024-25 an den 1. FC Magdeburg verliehen, damit er dort Spielpraxis sammeln kann, was auch ganz erfolgreich ist. Er hat jetzt, glaube ich, die meisten Spiele gespielt und auch schon 2 Tore und 2 Assists dazu beigetragen. Ja, der Transfer als solches war allerdings von mehreren komplizierten Begleiterscheinungen
begleitet.
Burcu hat nämlich seinen Vertrag beim SV Sandhausen ordentlich gekündigt. Warum? Weil im Vertrag ein Formfehler war. Es fehlte nämlich der Beendigungszeitpunkt, also das Enddatum des Vertrags. Und deswegen konnte er seinen Arbeitsvertrag mit einer Frist von 3 Monaten kündigen, also zum Ende der Saison.
Warum ist das ein Problem?
Na, warte mal. Ich will erstmal den Rahmen vortragen und dann gehen wir ins Urteil rein. Das Arbeitsgericht bestätigte die Wirksamkeit der Kündigung, da im Vertrag dieses Ablaufdatum eben fehlte. Und Burcu hatte dann auf Feststellung der Wirksamkeit der Kündigung und Freigabe geklagt und hat da eben Recht bekommen. Parallel oder in dieser Zeit, in dem dieses arbeitsgerichtliche Verfahren lief, hatte Darmstadt Interesse an Burcu erklärt und wollte ihn eigentlich verpflichten. Und obwohl schon der Vertrag ausgehandelt gewesen sei, also so zumindest die Presseberichte, unterschrieb Burcu den vorbereitenden Vertrag nicht, was dazu führte, dass Darmstadt dann von der Verpflichtung Abstand nahm und das Ganze auch in den Medien auch wieder kritisch beäugt wurde. Auch, also das Verfahren, Kicker, überall stand, dass es da eine Klage gibt, was sehr selten ist im Profifußball, wie wir wissen. Und das wurde auch wieder sehr kritisch gesehen. Trotzdem hat Union dann zugeschlagen und sich mit dem SV Sandhausen, unabhängig vom Ausgang des arbeitsgerichtlichen Verfahrens, auf einen Transfer von Burcu oder mit Burcu geeinigt. Die genauen Modalitäten sind nicht öffentlich. Union verlieh Burcu dann an den 1. FC Magdeburg. Und also insgesamt, wie wir sehen, sehr komplex in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. Jetzt soweit alles klar?
Ja, wir können dir folgen.
Und jetzt können wir in den arbeitsgerichtlichen Teil reingehen. Hinsichtlich des Sachverhalts lasse ich erstmal weg, dass Burcu tatsächlich 2 Verträge hatte, nämlich einmal einen Vertragsspielervertrag für die 3. Liga und einen Lizenzspielervertrag für die 1. und 2. Bundesliga. Es spielt aber im Ergebnis dann für den Ausgang des Falls keine Rolle. In der Urteilsbegründung setzt sich das Arbeitsgericht ausführlich mit diesen Umständen auseinander. Das Ganze heilt aber den Formfehler in dem Vertragsspielervertrag nicht.
Das fehlende Enddatum
ist der Formfehler gewesen, ja. Obgleich im Lizenzspielervertrag dieses Enddatum explizit vorhanden war. Aber der Lizenzspielervertrag galt zu dem Zeitpunkt nicht. Die Parteien waren sich einig, dass der Vertragsspielervertrag erstmal allein gültig war oder Anwendung finden sollte.
Frage, ist das vergessen worden, das Enddatum einzusetzen?
Ja, es wurde einfach versäumt. Und das ist dann sozusagen eine meiner Erkenntnisse am Ende. Das ist eben, also ich will niemandem so nahe treten, aber das mit einem Juristen, der den Vertrag sich nochmal angeschaut hätte vor Unterzeichnung, vermutlich nicht passiert wäre.
Einfach. Okay, aber das sind doch Standardverträge, oder? Ich meine, das sind doch wahrscheinlich entsprechend vorgefertigte Platzhalter so, für
du kannst Beginn und genau Endatum. So vorstellen. Dieses Feld war einfach offen. Hm. Ja.
Okay.
Also, wie wir wissen, im Profifußball wird normalerweise ausschließlich mit befristeten Verträgen gearbeitet. Allerdings hängt die Wirksamkeit der Befristung gemäß 14 Absatz 4 Teilzeitbefristungsgesetz davon ab, dass sie Schriftform eingehalten worden ist. Juristisch nennt man das die Formbedürftigkeit von Verträgen. Und bei formbedürftigen Erklärungen ist nur beachtlich, was unter Wahrung der vorgeschriebenen Form auch erklärt worden ist. Und Erklärung in dem Sinne ist dann tatsächlich, was eben in diesem Vertrag steht. Entscheidend ist nicht der irgendwie und irgendwann geäußerte Parteiwille, also im Rahmen von Verhandlungen oder so, sondern ausschließlich der formgerechte erklärte Parteiwille in Form des schriftlichen Vertrags.
Mhm.
Und wenn diese Formbedürftigkeit besteht, gibt es auch keinen Spielraum mehr für Auslegung. Das ist ja gerade der Sinn der Sache als Bahnfunktion. Ein befristetes Arbeitsverhältnis wäre gemäß 15 Absatz 4 Teilzeitbefristungsgesetz ordentlich kündbar gewesen, wenn dies einzelvertraglich oder in einem Tarifvertrag vereinbart gewesen wäre. Aber hier gab es ja dann am Ende gar keine Befristung, ja, weil es eben Vertrag eben fehlte. Und deswegen hatte man die Möglichkeit ordentlich oder hatte der Spieler die Möglichkeit ordentlich zu kündigen. Im normalen Profivertrag ist eben nur, wie wir wissen, spätestens seit Jahr eine außerordentliche Kündigung möglich.
Mhm.
Ja, und das ist der Fall. Also erstaunlicherweise trotz Einigung mit Union und trotz der, also was heißt trotz? Niederlage erste Instanz hat dann Sandhausen Berufung eingelegt, die wohl noch anhängig ist.
Mhm.
Das ist in aller Kürze.
Das ist natürlich eine sehr außergewöhnliche Konstellation. Zwei Verträge, dann so ein schwerer, in Klammern Fehler, ist natürlich wirklich ein singuläres Ereignis, hoffe ich.
Man sieht, dass auch so einfache Fehler extreme Konsequenzen haben können, einfach, ja.
Mhm.
Ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich Union noch eine Ablösesumme gezahlt hat, wie sie gewesen wäre, wenn sie tatsächlich einen Spieler aus dem Vertrag hätten rauskaufen müssen, weiß ich nicht. Vermutlich nicht. Ja. Und warum Darmstadt, warum er den Vertrag bei Darmstadt nicht unterschrieben hatte, vermutlich, weil parallel irgendwie noch Verhandlungen liefen.
Mhm.
Aber es ist halt nicht die feine englische Art.
Mhm.
Aber das wissen wir alle nicht. Wie wäre denn vor Bosman die Sache gewesen?
Vor Bosman?
Vor Bosman. Vor dem EuGH-Urteil in Sachen Bosman. Also vor 95. Okay, ich sag's euch.
Enlightners.
Ich sag's euch jetzt gerade. Dann hätten wir nämlich den Fall nicht, weil vor Bosman war es ja gerade egal, ob es noch ein Spieler gesagt hat, ich habe noch Vertrag,
mhm,
oder ob der abgelaufen ist, Free Agent war, weil die abgebenden Vereine ja immer Transferentschädigung verlangt haben, weil sie ansonsten die Freigabe nicht erteilt hatten. Und das hat sich dann erst nach Bosman geändert. Verstanden?
Haben wir verstanden.
Sehr gut. Okay. Und nach Bosman, und es gilt eben auch noch für den vorliegenden Fall heute, ist es eben so, dass Sandhausen eine Transferentschädigung nur bekommen hätte, wenn der Spieler hätte sagen können, ich habe noch Vertrag.
Mhm.
Aber vor Bosman wäre auch trotzdem die Konstellation der Kündigungsmöglichkeit jetzt, hätte ja trotzdem nicht in der Form bestanden. Also da gab es ja auch einen unbefristeten Vertrag unterschrieben, hätte damals dann hätte trotzdem.
Du hast vollkommen recht. Also nach nationalem Arbeitsrecht wäre genauso ausgefallen. Es hätte nur nicht den Streit gegeben, weil selbst
ohnehin Entschädigungen dann.
Genau. Ja. Und nochmal der Hinweis: Sandhausen nur dann Transferentschädigung, wenn ihnen der Fehler nicht passiert wäre. Ja? Und ob das Diarra-Urteil die Fälle, bei denen Transferentschädigungen gezahlt werden müssen, weiter aufweichen wird, das ist noch völlig offen und das ist ja die Diskussion, die gerade überall stattfindet. Also meines Erachtens wäre der Fall auch vor dem Hintergrund des Diarra-Urteils nicht anders entschieden worden. Ja, weil das Gericht wegen dieses Fehlers immer zu einem Ergebnis gekommen wäre. Es ist ein unbefristeter Vertrag. Mhm. Und der vom Arbeitnehmer wie im normalen Arbeitsleben ordentlich gekündigt werden kann.
Okay, vielen Dank für diesen Ritt durchs Sportarbeitsrecht. Wo wir schon beim Thema sind, vielleicht ein kurzer Hinweis. Wir hatten so ein bisschen darauf gehofft oder damit geliebäugelt, dass es im Rechtsstreit zwischen Mainz 05 und Anwar El Ghazi, man erinnere sich vielleicht an den Fall, der Spieler, der in Ungnade fiel wegen eines vermeintlich israelfeindlichen Postings, Social Media Postings, und dann die Kündigung bekommen hat. Da sollte nämlich war am Dienstag mündliche Verhandlung, und zwar nicht in der sogenannten Hauptsache, also da, wo es um die Kündigungsschutzklage ging, sondern um eine ergänzende Klage auf Schadensersatz des Spielers gegen seinen Verein. Leider oder auch nicht leider, wurde jedenfalls dieses Verfahren erstmal ausgesetzt. Das heißt, die mündliche Verhandlung, da hat offenbar nur wenige Minuten gedauert. Man hat sie ausgesetzt, weil das laufende Kündigungsschutzverfahren noch nicht beendet ist. Da hängt die Sache vom Landesarbeitsgericht und da will man erstmal den Ausgang abwarten, weil die Frage, ob überhaupt ein Schadensersatzanspruch besteht, davon abhängig ist, ob der zurecht gekündigt wurde oder nicht.
Und da muss man dann extra anreisen dazu, ja?
Nee, das war wohl eine Videoverhandlung. Also zumindest okay. Einer der beteiligten Rechtsanwälte, so entnehme ich es der Presse, war per Videoschalte dazu geschaltet worden.
Ja, also ich glaube, es macht Sinn, in der Konstellation das erstmal auszusetzen. Übrigens, El Ghazi sieht im Anzug genauso gut aus wie auf dem Fußballplatz. Habt ihr das Bild gesehen?
Habe ich. Aber die...
Assoziation.
Nee, die Assoziation hatte ich jetzt irgendwie nicht, nee.
Doch, alles schick.
Das ist auch schön. Dann sind wir durch. Frohe Weihnachten, falls wir uns vorher nicht nochmal hören, an alle lieben Hörer dieses Podcasts. Bis ins neue Jahr.
Ja, eine besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachten.
Bis zum neuen Jahr. Tschüss.
Ciao, ciao.